Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir haben dann einen Unterschied zwischen dem normalen Sichtverhaltenbär, dem Schadbär und dem Problembär.
Wir reden heute über Andreas Scheuer.
Und es ist ganz klar, dass dieser Bär ein Problembär ist.
Achso, Entschuldigung, ich habe ja jetzt ein bisschen die O-Töne durcheinander gebracht. Natürlich meint Edmund Stoiber dann nicht Andreas Scheuer, auch wenn der im Moment so ein bisschen der Verkehrsproblembär von Berlin ist. Stoiber redet über Bruno, den Problembär, der 2006 in Bayern abgeschossen wurde. Jetzt wurde dort in Bayern ein weiterer Bär gesichtet und ob es dem auch an den Kragen gehen könnte. Darüber sprechen wir heute. Und eben auch über die Frage, ob es Andi Scheuer an den Kragen gehen könnte. Dafür, dass er Verträge mit Mautbetreibern abgeschlossen hat, obwohl noch ein Verfahren vor dem EuGH lief und der am Ende gesagt hat, nö, Pkw-Maut für ausländische Autofahrer, das dürft ihr nicht machen, liebe Bundesregierung. Es drohen jetzt millionenschwere Ausfallzahlungen an die Betreiber und die Opposition im Bundestag wittert, ich sag mal, falsches Spiel. Will einen Untersuchungsausschuss und was der klären könnte, das klären wir gleich. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Die in Deutschland ursprünglich mal geplante Pkw-Maut ist nicht mit EU-Recht vereinbar. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden und das Projekt damit gekippt. Doof nur, dass zu dem Zeitpunkt der Verkehrsminister schon Verträge unterschrieben hatte mit den potenziellen Betreiberfirmen. Die könnten jetzt Ausgleichszahlungen fordern für das Geld, das ihnen eben entgangen ist, weil sie die Pkw-Maut jetzt nicht umsetzen können. Scheuer rechtfertigt sich so.
Wenn das Urteil positiv ausgegangen wäre und wir hätten jetzt nichts, nämlich keine Verträge, keine Mautbetreiber, wir müssten das Verfahren neu starten und, dann hätte ich den Vorwurf und würde auch hier stehen, dass ich zu verantworten habe, dass im Bundeshaushalt 500 bis 700 Millionen nicht eingenommen werden und damit ein Einnahmeausfall zu beklagen.
Ein bisschen doof ist allerdings auch, dass es Treffen zwischen dem Verkehrsminister und den Betreiberfirmen gab, die das Ministerium nicht dokumentiert hat. Und das riecht ein bisschen streng, meint zumindest die Opposition im Bundestag, fordert deshalb einen Untersuchungsausschuss. Der war heute Thema im Bundestag, eine Debatte, die Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet hat. Und Nadine, du hast mir angekündigt, dass du uns jetzt sozusagen auf drei Ebenen dieses Themas mitnehmen willst. Fangen wir auf Ebene Nummer 1 an, nämlich mit der Frage, warum eigentlich diese Eile beim Unterzeichnen der Verträge?
Ja, ich würde fast sagen, wenn wir jetzt auf diese drei Ebenen gucken, dann ist das die einfachste Frage und auch die naheliegendste Frage. Und ich glaube auch die, die ja die meisten von uns wirklich beschäftigt. Warum hat der Verkehrsminister, bevor das Urteil des Europäischen Gerichtshofs feststand, diese Verträge unterschrieben? Und da gibt es jetzt eine Argumentationslinie, die kommt von Andreas Scheuer, dem Verkehrsminister der CSU selber und wird aber auch von anderen CSU-Abgeordneten sehr vehement vertreten. Die geht so, die Maut war beschlossen, stand im Koalitionsvertrag schon 2013, dann gab es ja ein bisschen hin und her, man erinnert sich dunkel, Ende vom Lied war Bundestag, hat dann Ende März 2017 die Maut beschlossen mit den Stimmen der damaligen Großen Koalition. Das heißt, da war dann auch die SPD dabei. Mhm. Und die CSU argumentiert, dass die Bürger jetzt erstens ein Recht auf Umsetzung hatten, politisch, aber auch zweitens auf die Einnahmen aus der Maut ja schon gewartet wurde. Die waren ja ab 2020 schon in den Bundeshaushalt eingeplant, das heißt, man musste handeln. Und ich muss jetzt dazu sagen, diese Argumentation ist jetzt faktisch nicht falsch, das kann man nicht sagen, aber ich glaube, die Funktion, die sie erfüllt politisch, ist dann doch die einer Verantwortungsdiffusion. Also das heißt, man versucht diese Verantwortung, die politische Verantwortung, die es gibt, so ein bisschen zu zerstäuben und auf möglichst viele Schultern zu verteilen. Wenn man jetzt nochmal in die Papiere zurückschaut, das heißt konkreter in diesen Untersuchungsauftrag, um den es jetzt geht für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, also in diesem Fragenkatalog, da ist unter anderem eine Frage auch dazu und da beschäftigt oder will man sich damit beschäftigen, wie war eigentlich die Informationsgrundlage, auf der das Ministerium gehandelt hat und das heißt auch so schnell gehandelt hat, das wirst also Level 1 ist das sozusagen.
Und Level 2, da sind wir ja im Prinzip auch beim Stichwort Information, das sind im Prinzip diese Treffen, die Scheuer ja hatte mit den Mautbetreibern. Was ist darüber inzwischen eigentlich bekannt?
Ja, das ist eine ganz interessante Wendung. Die kam dann Anfang Oktober raus. Das war ein Fragenkatalog der Grünen an Andreas Scheuer. Und da hat er dann eingeräumt, dass es 5 Treffen gab von seinem Ministerium, aber teilweise auch vom Kanzleramtschef Helge Braun mit den damals noch zukünftigen Mautbetreibern. Insgesamt 5 Treffen. Aber Scheuer hatte darüber im Bundestag nicht gesprochen. Und jetzt steht der Vorwurf im Raum, unter anderem vorgetragen von den Grünen, aber auch von den Linken, dass Scheuer die Unwahrheit gesagt hat, was ein etwas vornehmeres Wort für Lüge ist. Und da gab es heute eben im Bundestag, war die Debatte schon mächtig Zoff, ob das nicht eine Vorverurteilung ist, die die Opposition mit Scheuer da betreibt. Es geht jetzt weiter um die Frage, und da wird es dann halt juristisch interessant, oder da wird's, also es wird politisch brisant, weil diese Treffen unzureichend oder eigentlich gar nicht dokumentiert worden sind. Mhm. Das heißt, man weiß nicht, was bei diesen 5 Treffen, die es zwischen Oktober 2018, Mai 2019 gab, was da eigentlich stattgefunden hat, was da besprochen wurde. Scheuer argumentiert, man hätte sich quasi nur ja ein bisschen allgemein ausgetauscht. Es wäre jetzt nicht um Entscheidungsprozesse gegangen, deshalb hätte das nicht dokumentiert werden müssen. Die FDP unter anderem, Opposition im Bundestag, auch mit dabei bei diesem parlamentarischen Untersuchungsausschuss, die sagt, nee, das hätte man alles aufschreiben müssen, vergaberechtlich sei das geregelt. Es geht nicht, dass man sowas einfach auslässt. Und das wird auch eine spannende juristische Frage werden, wie das im Vergaberecht eigentlich ist. Ich glaube, das wird für Juristen wirklich ein schönes Feinschmecker-Thema werden. Es hat aber hier zum Beispiel auch schon die Regierungspressekonferenz beschäftigt, wo dann einfach mal allgemeiner die Bundesregierung und die Sprecher der Bundesministerien gefragt wurde, Mensch, wie ist es denn eigentlich mit solchen Dokumentation von allen möglichen Gesprächen, die die Bundesminister so führen, den ganzen Tag über. Und da kam raus, naja, es gibt da eigentlich keine einheitliche Linie, sondern muss sehr viel nach Einzelfall entschieden werden. Das fand ich einen interessanten Seitenaspekt, was dann so noch bei runterfällt.
Ja, transparent ist das dann nicht unbedingt. Und ich stelle mir einfach auch so ein bisschen die Frage, wie klug sowas politisch ist, weil im Prinzip hat Scheuer damit ja der Opposition jetzt Tür und Tor geöffnet, weil das in dem ganzen Zusammenhang hat schon so ein kleines Geschmäckle, finde ich.
Ja, das ist tatsächlich wahr und es gibt halt dann auch einfach weiten Raum für Spekulationen, weil jeder fragt sich, was haben die da eigentlich gesprochen? Und so diese ganzen Stichworte Mauschelei, Hinterzimmergespräche, die kommen natürlich dann sofort. Da muss man gar nicht lange warten, kommen dann sofort hoch, diese Stichworte.
So, dann begeben wir uns jetzt auf Ebene Nummer 3 und da musst du jetzt wirklich, glaube ich, ganz viel erklären, weil schon über meinem Kopf Fragezeichen sich befinden und oder ein sehr, sehr großes. Du hast mir das Stichwort Verschiebebahnhof genannt.
Genau, und dazu habe ich noch das Stichwort Toll-Collect aufgeschrieben und damit sind wir dann bei Level 3 und da würde ich tatsächlich sagen, das ist jetzt so ein bisschen Nerd-Level, was wir da erreichen. Das ist ein Thema, das kam jetzt im Laufe dieser Woche auf, das sind neue Vorwürfe gegen Scheuer gewesen. Und es geht jetzt darum, Toll-Collect sagt einem vielleicht noch was. Das ist ein staatliches oder jetzt staatliches Unternehmen, was für die Einziehung und Bearbeitung der Lkw-Maut zuständig ist. Und jetzt soll es so eine Art Dreiecksverhältnis gegeben haben, nämlich zwischen diesem Kapsch-Eventim-Konsortium, was Autoticket heißt, der Staatsfirma Toll-Collect und auch der Bundesregierung, dass man sich nämlich verabredet hat, dass Toll-Collect Leistungen erbringt, also Dienstleistungen, die dann gut sind für Kapsch und Eventim, also diese privaten Betreiberfirmen, die aber nicht nach Marktpreis bezahlt werden müssen.
Ach.
Weil das Problem dahinter liegt, ist, dass im Bundeshaushalt standen 2 Milliarden Euro, die Scheuer ausgeben durfte für die Pkw-Maut und die Umsetzung, die Berechnung, Ausstellung der Tickets und so weiter. Mhm. Das Angebot, was auf dem Tisch lag, das letzte und einzig verbliebene aus dem Herbst, sind 3 Milliarden Euro gewesen. Also das heißt, man sieht 1 Milliarde Unterschied. Das heißt, 1 Milliarde zu teuer für das, was man eigentlich haben wollte. Und der Vorwurf ist, dass man dieses Risiko einfach ausgelagert hat zu Toll-Collect. Und der politische Vorwurf dabei ist, der auch jetzt von Seiten der Opposition erhoben wird, dass man damit den Bundestag, auch das Haushaltskontrollrecht des Bundestages, umgangen hat, weil man dieses Geld ja der Kontrolle des Parlaments entzogen hat. Weil Scheuer hätte nämlich sonst zum Parlament zurückgehen müssen, hätte sagen müssen, Mensch, Kinders, das wird teurer, als wir eigentlich dachten. Ich brauche 1 Milliarde mehr und das wäre ein politischer Prozess gewesen, ob man dann zustimmt oder nicht.
Also da sind wir jetzt wirklich High-End-Level-Geklüngel, sag ich mal.
Ja, aber auch das sind halt die Ebenen, auf denen man sich hier bewegt. Mhm. Und das, was jetzt im Bundestag auch angeklungen ist und was auch meine Einschätzung tatsächlich ist, man bewegt sich hier, habe ich so das Gefühl, gerade schrittweise etwas weg von der Verkehrspolitik, von der originären Verkehrspolitik hin zu wirklich haushaltsrechtlichen Fragen und zu juristischen Fragen, die dann auch beim Vergaberecht auch EU-Recht berühren können. Also ich glaube, wir fangen da gerade erst an, uns in die Details einzuarbeiten.
Und genau das wird dann ja auch eine Aufgabe für den Untersuchungsausschuss. Vielleicht gucken wir uns an, wie das jetzt eigentlich in den kommenden Monaten funktionieren soll. Also Stichwort auch Zeitplan, weil man steht ja auch extern unter einem enormen Druck.
Ja, es gibt da noch so einen externen Faktor, den sollte man zumindest nicht aus den Augen verlieren, wobei man jetzt noch nicht so genau beziffern kann, wie groß das Problem ist. Situation ist, dass ein Schiedsverfahren im kommenden Jahr ansteht, wo genau dieser Streit zwischen Bund und den Mautbetreibern, um die es jetzt geht, Fragen der Kündigung und so weiter, geklärt werden soll. Und es kann dazu führen, dass sobald dieses Schiedsverfahren läuft, ist ja das Verkehrsministerium beteiligt an diesem Schiedsverfahren. Und das könnte dann dazu führen, dass bestimmte Unterlagen, bestimmte Akten schwieriger nur noch dem Untersuchungsausschuss und damit auch einer gewissen Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt jetzt noch kein genaues Datum, aber die Opposition sagt, wir müssen uns jetzt wirklich mit diesem Untersuchungsausschuss auf das erste Quartal 2020 konzentrieren und dort die grundlegenden Fragen abarbeiten, damit wir damit nicht kollidieren und uns in Schwierigkeiten bringen.
Also man ist da ein bisschen unter Zeitdruck. Wie funktioniert das Ganze dann in so einem Untersuchungsausschuss?
Ja, es ist im Endeffekt so, man muss sich das vorstellen, teilweise wie vor einem Gericht, wo die Abgeordneten dann, die Aufgabe der Abgeordneten, die dort sitzen, sowohl der Regierungsfraktion als auch der Oppositionsfraktion, die sollen Aufklärung leisten. Mhm. Das ist wirklich die vornehmste Aufgabe und sie tun das, indem sie Papiere lesen, indem sie Akten anfordern können und indem sie Zeugen einladen und auch befragen können. Und so eine Einladung, das ist nicht nur eine nette Bitte in so einem Untersuchungsausschuss, sondern sofern es deutsche Staatsbürger sind, müssen sie dem auch nachkommen und müssen sich dann diesen Fragen der Abgeordneten stellen. Und sie sind nicht sofort vereidigt, aber sie können vereidigt werden. Das heißt, sie müssen die Wahrheit sagen, was dazu führt, dass, ich habe das selber erlebt in dem Abgasuntersuchungsausschuss, den ich in der letzten Legislaturperiode verfolgt habe, dass auf einmal erstaunliche Erinnerungslücken bei Menschen auftauchen, wo man sich denkt, Mensch, so lange ist das doch jetzt eigentlich nicht her und Menschen, die sich mit sowas beruflich befassen, müssten sowas doch eigentlich wissen, aber das ist dann quasi die Variante, wie man eine Nicht-Antwort gibt. Ich finde Untersuchungsausschüsse insofern wirklich spannend, weil sie ganz oft, trotz dieser Erinnerungslücken, ganz oft Einblick geben in die Denkweise, auch die Arbeitsweise von verschiedenen Institutionen, die einem sonst auch als Journalist relativ verschlossen sind. Also nochmal ein paar Mitarbeiter, auch Führungskräfte aus dem Verkehrsministerium zu hören oder auch die Betreiberfirmen selber mal zu hören, auch Gutachter zu hören, Kraftfahrtbundesamt könnte eingeladen werden. Also das sind Punkte, da kann man einiges über die Details lernen, wobei es dann auch sehr kleinteilig und auch zäh werden kann. Solche Sitzungen ziehen sich wirklich über Stunden hin.
Also da wird es dann auch wieder für die Journalisten notwendig, ein bisschen Sitzfleisch mitzubringen.
Ja, da braucht man Geduld und auch wirklich ein gewisses intrinsisches Interesse dran, aber das hält uns ja nicht, das hält uns ja nicht ab.
Ich sehe schon, du freust dich auf den Untersuchungsausschuss.
Naja, es ist dann schon interessant, weil die Frage natürlich auch im Raum steht, was heißt das denn eigentlich alles, wenn wir jetzt auf die politische Ebene wieder zurückkehren, was heißt das eigentlich alles für den Verkehrsminister? Und es wurde halt heute schon gesagt, naja, liebe Opposition, CSU-Abgeordnete haben das gesagt, ihr wollt ja quasi nur den Skalp des Verkehrsministers. Euch ist es ja quasi, die Sachaufklärung ist euch quasi egal. Und für Scheuer ist es natürlich sehr unbequem, weil er über Monate jetzt schlechte Presse hat und auch alles, was er jetzt im Moment versucht hat, also oder wo er auch, wie soll ich sagen, durchaus seine Punkte hat mit der Bahn, auch mit Kritik zum Beispiel an deutschen Autoherstellern. Das geht halt alles ziemlich unter, weil eigentlich sehr zuverlässig einmal in der Woche irgendeine schlechte Schlagzeile kommt, wo Scheuer wieder negativ aussieht, weil ein weiteres Detail zum Thema Pkw-Maut rausgekommen ist. Und das wird auch so schnell nicht aufhören.
13 Jahre nach Problembär Bruno stromert wieder ein Bär durch Bayern. Es gibt jetzt den ganz offiziellen Beweis, ein Foto einer Wildtierkamera in Garmisch-Partenkirchen. Der Bär wurde sozusagen geblitzt. Naturschützer freut's, die Bauern heben so ein bisschen skeptisch die Augenbrauen. Und naja, das letzte Mal, als ein Bär nach Bayern kam, da ging das alles nicht so glücklich aus. Wir erinnern uns, Bruno, der Problembär, wurde abgeschossen. Offiziell genehmigt das Ganze, heute steht er ausgestopft im Museum. Wie gucken die Menschen in Bayern also jetzt auf diesen erneuten Bärenbesuch? Und könnte der da gar heimisch werden? Schaltet zu Tobias Krone, unserem Korrespondenten in München, der damals diesen ganzen Hassel um Bruno sozusagen auch von nahem miterlebt hat. Tobias, gucken wir noch mal auf Bruno. Warum musste Bruno sterben?
Ja, Bruno, das war ja damals der große Aufreger nach, ich glaube, 175 Jahren nach dem letzten Abschuss eines Bären auf bayerischem Territorium, damals in Ruhpolding, kam wieder ein Bär über die Grenze. Bei den Behörden war er bekannt unter dem Namen JJ1. Das konnte natürlich nicht so bleiben. Der Bär hieß dann Bruno. Und ja, der kam nach Bayern im Juni 2006. Das war ja der Sommer mit der Sommermärchen sozusagen. Wir erinnern uns an die Fußball-WM.
Stimmt.
Da kam der aus dem Trentino in Norditalien, wo es so eine ganze Bärenpopulation auch gibt, über den Reschenpass wohl nach Tirol erstmal und kam dann irgendwann auch nach Bayern. Im Juni hat er da also in den südlichen Landkreisen, also so ungefähr zwischen Zugspitze und Wendelstein, so im oberbayerischen Voralpenland, ist er da so mehr oder weniger rumgependelt und hat dann immer mehr auch eine Schneise der Verwüstung tatsächlich hinterlassen. Aha. Also ich habe das gerade nochmal auch nachgelesen. Also in den letzten 2 Monaten, also in Tirol und Bayern, hat er insgesamt 31 Schafe gerissen,
Wow. Mehrere
Ziegen, 3 Bienenstöcke sozusagen aufgeknuspert.
Ein kleiner Honigbär.
Ja, genau. Also wir erinnern uns an Winnie Pooh. 2 Hühnerställe und ein Kaninchenstall hat er ebenfalls besucht und geleert. Und ja, wir kennen natürlich dann die Worte des bayerischen Ministerpräsidenten, der ihn dann zum Problembären erklärt hat. Nach mehreren Wochen auch natürlich großer medialer Berichterstattung war dann die bayerische Landesregierung auch der Meinung, ja, also ein Problembär, der kann eben auch dem Menschen bedrohlich werden. Mhm. Und nachdem er sich dann auch nicht fangen ließ, hat dann ein Jäger ihn dann auch mit Genehmigung abgeschossen in der Nähe von Bayerischzell.
Du hast das ja sozusagen, ich sage mal, etwas aus der Nähe miterlebt, weil du aus der Gegend kommst. Du bist Bruno aber nie persönlich begegnet, ne?
Ja, das stimmt. Also ich bin aufgewachsen im bayerischen Oberland, ungefähr 10 Kilometer entfernt von wichtigen Tatorten, von einigen Hühnerstellen, die damals besucht wurden, nachts von Bruno. Auch ein Autofahrer hat ihn ja dann mal gesehen auf der Straße dort. Und ich erinnere mich noch, ich habe nämlich tatsächlich damals Praktikum bei der Lokalzeitung gemacht.
Ach, guck.
Und da war natürlich die Hölle los. Ich als Praktikant hab mich natürlich nicht mit diesen wichtigen Themen beschäftigt, aber meine Kolleginnen und Kollegen, die wurden dann tatsächlich ziemlich schnell auch zu Bärenexpertinnen und Experten und die sind dann da auch sehr, sehr viel auf Achse gewesen in der Zeit. Das war natürlich ein Riesenthema bei uns Und natürlich aber auch in ganz Bayern. Bis hin zur New York Times war das auch wichtig. Also unser Fotograf, der hat sich damals also viel Geld verdient, indem er am Wochenende dann auch immer wieder losgezogen ist, um irgendwelche leere Hühnerstelle zu fotografieren und diese Bilder dann auch nicht nur an die Lokalzeitung zu verkaufen, sondern auch an die Weltpresse, kann man sagen. Und irgendwann habe ich dann auf meiner täglichen Joggingrunde auch irgendwie im Wald plötzlich mal gedacht, hey, was machst du hier eigentlich gerade, wenn jetzt Bruno hier um die Ecke kommt? Aber tatsächlich, Bruno hat nie einen Menschen angegriffen. Mhm. Das muss man auch sagen. Er ist nur mal ein paar Mountainbikern gefolgt, nachdem die ihm gefolgt sind. Also die waren neugierig und dann wurde er halt auch neugierig. So war das damals.
Also man kann schon sagen, Bruno war sehr interessiert an allem und hat sich ziemlich weit vorgewagt. Aber wenn ich das so richtig höre, ich meine, wir haben jetzt beide ein bisschen drüber geschmunzelt über den Sachverhalt, aber es gab schon auch Menschen, die sich wirklich Sorgen gemacht haben und die Angst vor den Bären hatten.
Ja, damals, das war dann schon klar. Also der Mediendiskurs hat sich ja dann auch wirklich geändert. Tatsächlich, es gab ja dann auch Leute da im Isartal, erinnere ich mich, die das natürlich schon irgendwie mit Sorge betrachtet haben, mhm. dass da jetzt in der Nacht wohl ein Bär in ihrem Garten war und den Kaninchenstall sozusagen ausgeräumt hat. Das ist natürlich schon ein ziemlich unsicheres Gefühl dann auch gewesen. Ja,
wenn man sich vorstellt, dass man dann unter Umständen gerade in den Garten rausgeht und dann steht plötzlich ein Bär vor einem, muss nicht sein.
Genau, also das war wohl auch ein Bär, der halt sich irgendwie auch an menschliche Umgebung gewöhnt hat, was ja eigentlich ziemlich ungewöhnlich ist für Bären.
Hm. Gucken wir jetzt mal auf den neuen Bären. Was wissen wir denn eigentlich bislang über den?
Ja, wir wissen zuerst also noch nicht, wie er heißt. Es gibt noch keinen Namen bisher. Wir wissen eben auch noch nicht, ist es ein Männchen oder ein Weibchen? Und wir wissen auch noch nicht, wie alt es ist. Also das Landesamt für Umwelt, die dafür zuständig sind in Bayern, die sind gerade auf der Suche sozusagen nach Fell- und Kotspuren. Gibt es ja schon auch ein Foto im Allgäu. Da wird jetzt sicherlich danach gesucht, um einfach auch zu gucken, wo kommt der eigentlich genau her? Ist der auch aus dem Trentino, wie gerade vermutet wird? Es wird auch vermutet, dass es ein Männchen ist. Das kann man wohl auch aus diesen Fotos, aus diesen Fotofallen auch schon ein bisschen vermuten. Wir wissen Folgendes. Im Juni ist wahrscheinlich ein Bär ist wahrscheinlich dieser Bär im Tiroler Pitztal gesichtet worden. Dort ist er eben in eine Fotofalle getappt. Das sind so Fotos, die eben in der Wildnis stehen, gut getarnt. Und ab und zu, wenn da mal ein größeres Tier vorbeikommt, dann sozusagen wird da geblitzt. Dann gibt es weitere Fotos in der Gegend um Reute, also das ist auf der anderen Seite von Füssen, sozusagen über einen Berg drüber, also schon ziemlich nah an der deutschen Grenze. Und dann hat eine Touristin Bärenkot im Allgäu bei Balderschwang fotografiert. Das ist allerdings auch wirklich sehr, sehr ab vom Schuss, muss man sagen, also in einem recht einsamen Bergtal. Und jetzt hat man wiederum in einem einsamen Bergtal in der Nähe von Schloss Linderhof, dem berühmten Königsschloss, zum ersten Mal ein Foto über eine Fotofalle von einem Bären gemacht. Und man glaubt, also das ist wohl ein und derselbe Bär, dessen Spur man jetzt hier gerade so verfolgt.
Und im Prinzip wird da ja schon ein ganz zentraler Unterschied zu Bruno sichtbar. Bruno ist in die Hinterhöfe gegangen, in die Gärten, in die Ställe. Dieser Bär hält sich also ziemlich abseits.
Ja, dieser Bär verhält sich eigentlich ziemlich natürlich, wie wilde Bären sich so verhalten. Also es gibt ja Regionen wie in Slowenien, da wohnen halt einfach mal 700 Bären, ja, und die Leute wohnen ja auch immer noch relativ sicher da. Ja. Also Bären ziehen sich gerne zurück, sie leben gerne im Verborgenen, sind relativ scheu und das ist wohl bei diesen Bären auch der Fall.
Ich finde es ganz bemerkenswert. Es kommt ein Bär nach Deutschland und sofort beginnt wieder eine große Debatte. Sofort gucken auch wir dahin, weil es irgendwie ja spannend ist, dass so ein Wildtier einfach auch wieder zu uns kommt. Wir haben ja auch eine große Diskussion über Wölfe. Einige Leute sind super fasziniert, andere haben Angst. Es ist eine große gesellschaftliche Debatte auch entbrannt, wie wir mit diesen Wildtieren umgehen. Und mein erster Impuls jetzt mit Blick auf Bayern und diesen Bären war der Gedanke, Moment mal, wir haben da jetzt ja einen Ministerpräsidenten, der sich durchaus als grüne Seele präsentiert und auch die Menschen in Bayern haben ja ihre Liebe zur Natur zum Beispiel durch das Volksbegehren Biene irgendwie ausgedrückt. Ich könnte mir vorstellen, dass man da jetzt insgesamt vielleicht auch ein bisschen freudiger auf so einen Bären blickt, als das noch zu Brunos Zeiten vor 13 Jahren der Fall war, oder? Das ist eine Fehleinschätzung.
Ja, also flapsig gesagt, so eine Biene ist natürlich auch in gewisser Weise ein gefährliches Tier ab und zu. Ja? Oder es gibt auch Leute, die auch Allergien gegen Bienen haben. Deshalb stimmt schon natürlich, also dieser Artenschutz-Trend, der auch gerade dieses Bundesland sehr stark erfasst, auch mit diesem Bienenvolksbegehren, das sehr, sehr erfolgreich war, das ist natürlich Zeichen eines Bewusstseins, eines Naturbewusstseins. Aber es ist schon auch klar, 2006 war das ja bei Bruno eigentlich ähnlich. Erstmal war das ja so dieser nette Diskurs, ha, hier haben wir einen Bären und ach, wie süß und so. Ja, sehr freudiger Empfang eigentlich für diesen Bären. Aber nach und nach und eben mit jedem Fall, der dann da verzeichnet wurde, mit jedem Riss von Tieren, da ärgern sich natürlich Leute drüber und sorgen sich dann auch Leute drüber. Und da hat sich natürlich die öffentliche Meinung dann geändert. Mhm. Jetzt wissen wir noch nicht, was Markus Söder dazu sagt. Er hat sich meines Wissens nach noch nicht geäußert. Gerade ist es so, jetzt in den tiefer betroffenen Gebieten, da gibt es schon Leute, die sich äußern, zum Beispiel der Vorsitzende der Garmisch-Partenkirchener Jäger, Thomas Bär heißt der auch noch, kein Witz, der sagt, also wenn der Bär jetzt so scheu bleibt und vielleicht ab und zu sich ein Reh schmecken lässt, dann sei das so, dann ist das kein Problem. Die Almbauern dort sind durchaus noch ein bisschen besorgter. Die haben das Vieh teilweise auch noch auf den, sag ich mal, niederen Almwiesen, weil der Herbst bisher auch dort noch relativ mild ist. Mhm. Und die sagen, noch ist das auch kein Problem. Gibt ja auch noch keine Schadfälle. Aber sie würden sich natürlich schon freuen, wenn der sich jetzt wieder vom Acker machen würde. Der Landesbund für Vogelschutz hat gesagt, das ist ja gar kein Problembär, das ist ein Vorbildbär. Und hat da ja schon mal versucht, ein bisschen den Diskurs eben so zu lenken, dass man eben sieht, okay, von diesen Bären geht bisher keine Gefahr aus, wir können ihn da ruhig auch mal passieren lassen.
Wenn der so brav bleibt, könnte der denn theoretisch bleiben? Also könnte der bei uns in Bayern überleben?
Ja, sicherlich. Also man muss natürlich sehen, in Bayern gibt es jetzt nicht so viele Gegenden, die so einsam sind wie eben in dem bayerischen Voralpenland. Deshalb geht man davon aus, dass er sich sicherlich in diesem Bereich, der sehr, sehr nah an der österreichischen Grenze ist, weiterhin auch aufhalten wird. Man könnte sich schon vorstellen, dass er sich ansiedeln kann, sagen auch Experten. Allerdings ist auch klar, ein ausgewachsener männlicher Bär, der kann 40 Kilometer am Tag zurücklegen. Wow. Und es ist nicht so wie bei Wölfen, bei Luchsen, dass die sich an ein Territorium jetzt halten. Also die sind ja sehr häuslich, also die haben so ihr Gebiet und da gehen sie erstmal nicht weg. Und bei Bären ist das eben anders. Die sind auch gerne mal auf Wanderschaft. Und insofern ist es natürlich auch schwer vorstellbar, dass der sich jetzt irgendwie an Grenzen hält. Ne? Also der wird immer mal wieder jetzt auch in den nächsten Tagen mal in Österreich und in Bayern sein. So würde ich mir das vorstellen. Und es kann aber auch gut sein, dass der früher oder später auch wieder weiterzieht und vielleicht auch wieder in seine Heimatregion, wenn es denn das Trentino ist, dass er da auch mal wieder aufschlagen wird.
Deutschlandfunk, der Tag am 25. Oktober 2019. Am Sonntag ist ja Landtagswahl in Thüringen, hat diese Woche auch schon eine Rolle gespielt hier im Podcast. Und wer ein bisschen mehr Informationsbedarf hat über die Parteien, über die KandidatInnen, über die Themen, die eine Rolle spielen und mögliche Bündnisse, denn das könnte ein richtiger Knackpunkt werden in Thüringen, dem empfehle ich unseren Hintergrund hier im Deutschlandfunk, heute linear zu hören um 18.40 Uhr, danach aber auch im bekannten Hintergrundfeed. Deutschlandfunk Hintergrund. Ja, wir mögen sehr klare und einfache Namen. Und freuen uns über Feedback und Fragen an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören. Tschüss.